Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Lasst uns in der Stille um Gottes Wort bitten. Jesus, rede du selbst zu uns, dass wir auf dein Wort hin Dinge in unserem Leben verändern und tun, was du von uns willst. Liebe Gemeinde, wer von Ihnen hat schon mal geangelt? Oder hat einen Angelschein? Niemand. Und wer von euch war schon mal fischen oder Hochseefischen? Auch niemand. Das erfreut sich ja eigentlich großer Beliebtheit. Ich kenne einige, die das machen. Und ich habe mir so sagen lassen, dass da einiges dazugehört, wenn man viele Fische fangen will. Man muss erst mal die Stellen kennen, wo sich die Fische aufhalten. Und wenn man angelt, braucht man einen guten Köder, auch den richtigen Zeitpunkt. Der Ort ist entscheidend. Und natürlich braucht ein Angler, der nachts angelt, der braucht Geduld. Das wären so etwaige Voraussetzungen, um einen größtmöglichen Erfolg zu haben. Das hat natürlich der Petrus gewusst, der Jünger, der zum Jünger Jesu berufen wird in unserer Geschichte. Der war ein Kenner in seinem Job, dem konnte keiner was vormachen. Und dann, als er nachts umsonst draußen war mit seinem Team, mit zwei Booten und dann noch vielleicht zum Frühstück vor nach Sonnenaufgang die Netze wieder gewaschen haben und sauber gemacht haben für den nächsten Fang in der Nacht, bevor sie sich dann aufs Ohr gehauen haben, da kommt Jesus. Und Jesus hat ein ganz anderes Interesse. Nicht wie man viele Fische fängt und möglichst viel Erfolg hat, aber wie man Erfolg hat, die Liebe Gottes den Menschen näher zu bringen. Jesus geht es einzig um das Verlangen, viele Menschen zu erreichen, mit der Botschaft des Evangeliums. Das treibt ihn um. Und jetzt kommt Jesus und der Petrus zusammen, dort am See Genezareth. Und Jesus greift sich genau ein Boot heraus, das von Petrus, das er zur Kanzel benutzt, zur fahrenden Kanzel, um das Wort zu verkündigen. Eins von wahrscheinlich 4000 Booten, so nehmen Forscher an, hat es damals am See Genezareth gegeben. Und da saß der Petrus drin. Und Jesus predigt. Er predigt das Evangelium und viele Menschen hören zu. Im Text steht, es geschah aber, dass die Volksmenge auf ihn andrängte, um das Wort Gottes zu hören. Liebe Gemeinde, das wünschte ich mir für unser Deutschland, dass wieder eine Sehnsucht nach dem Wort Gottes aufbricht. Wie viel bleibt dann brach liegen? Uninteressant, kennen wir schon, da kommt doch nichts Neues, haben wir schon 1000 Mal gehört. Oder ach, das kenne ich vielleicht noch von meiner Großmutter oder von meinem Großvater, der regelmäßig in der Bibel gelesen hat. Eine Sehnsucht nach dem Evangelium. Warum? Jesus bat sie, ein Stück vom Land hinauszufahren und setzte sich und leerte die Volksmengen vom Schiff aus. Und als er aber aufhörte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus in die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Fahre hinaus, also man kann annehmen, es steht im Singular, Petrus war der Steuermann, und dann lasst eure Netze, jetzt einmal die Pluralform, jetzt sind alle angeredet, alle Fischer, lasst eure Netze in der Tiefe zu einem Fang ab. Am Tag. Nun stelle ich mir das vor, wenn jetzt einer kommt in der Firma und und will mir etwas zeigen, was ich nicht schon tausendfach erprobt hätte und besser weiß, wie alle anderen. Und genauso ist das hier in der Geschichte. Ich glaube, es geht Petrus um die Berufsehre. Warum das Petrus macht, er hätte zum Gespött der Leute werden können, am Tag hinausfahren, das geht ja gar nicht. Da ist doch Erfolglosigkeit schon vorprogrammiert. Das braucht man doch niemand erzählen. Was sollen denn die anderen Fischer von mir denken? Das wird noch über Generationen weitergetragen. Ach, das war davon damals. Und das Gelächter ist ihm sicher. Aber die Worte, die Petrus fehlt, er antwortet Jesus und Simon antwortet und sprach Meister. Hier steht nicht Rabbi wie sonst, sondern Meister. Wir haben die ganze Nacht hindurch uns gemüht und nichts gefangen. Und jetzt kommt das große Aber. Aber auf dein Wort hin, will ich das Netz auswerfen, will ich das Netz hinablassen. Jesus, weil du das sagst, auf das Wort wahrscheinlich auch, was er vorher gehört hat, was Jesus verkündigt hat. Vielleicht hat Petrus auch Schrauensvorschuss, als seine Schwiegermutter geheilt wird von Jesus. Dann weiß er, wenn von Jesus was kommt, ja, das kann man nicht einfach in den Schrank drücken. Das kann man gut gebrauchen. Und da ist bestimmt etwas dran. Aber nein, das steht nicht hier. Hier steht, auf dein Wort hin will ich gehorsam sein. Liebe Gemeinde, wann haben wir das letzte Mal etwas gemacht, weil Jesus das sagt? Wann haben wir etwas getan, was wir in der Bibel gelesen haben und ich den Eindruck hatte, Mensch, das gilt jetzt mir und ich müsste das jetzt eigentlich tun und habe es doch nicht getan? Wann war das letzte Mal? Auf dein Wort hin. Und was hier Petrus auszeichnet, ist sein tiefes Vertrauen, was er zu Jesus hat. Es spricht zwar alles dagegen und er selber, er ist psychisch und physisch am Ende, nach einer erfolglosen Nacht, wenn man erfolglos gearbeitet hat und gescheitert ist oder eine Beziehung zerbrochen ist, die man über Jahre lang versucht hat, aufrecht zu erhalten und dann geht es doch in die Brüche. Dann weiß man, wie man so im Inneren denkt und wie unser Zustand ist. Petrus hätte eigentlich viel mehr Ruhe gebraucht, geschlafen, um für die nächste Nacht fit zu sein. Aber nein, weil Jesus das sagt, da will ich es wagen. Ich will ihm gehorsam sein. Da denke ich oft an die Situationen oder die Dinge, wo ich selber Jesus nicht gehorsam bin. Wo ich ausweiche, wo ich Jesus verdränge, wo ich ihn auch bewusst nicht in mein Leben lasse. Ich will ihm gehorsam sein. Und als sie dies getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische und ihr Netz riss. Und sie winkten ihren Gefährten in dem anderen Schiff, dass sie kämen und ihnen helfen. Das war übrigens nichts Ungewöhnliches, dass andere Seeleute zu Hilfe kommen. Das war förmlich im Jüdischen eine Pflicht. Auch wenn das nicht die Freunde waren, selbst wenn das ein Unfreund oder ein Feind war, hatte man die Pflicht, ihm dort beizustehen, zu helfen. Als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Also die Reaktion, die würde ich jetzt überhaupt nicht erwarten. Eigentlich würde ich stürmische Begeisterung erwarten, auch von allen. Aber nein, die Reaktion ist eine ganz andere. Nicht das Erfolgserlebnis wird gefeiert und der große Fang, wo man schön viel Geld machen kann, sondern jetzt fällt der Petrus zu den Knien, zu den Füßen Jesu. In der Nähe Jesu erkennt er, wer er wirklich ist, nämlich ein sündiger Mensch. Liebe Gemeinde, waren Sie schon an dem Punkt, wo Sie erkannt haben, Sie sind ein sündiger Mensch? Wie Sie im Lichte Gottes dastehen, waren Sie schon so weit? Oder kommt das erst noch? Petrus erkennt sich als unwürdig vor Jesus. Und es steht weiter, denn Entsetzen hatte ihn erfasst. Und nicht nur ihn, sondern Entsetzen hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren. Entsetzen. Im Lichte Jesu sehe ich mein eigenes Leben. Im Lichte Jesu sehe ich, wer ich wirklich bin. Und so wie es auch Martin Luther einmal formuliert hat, ich armer, stinkender Madensack. Ein sündiger Mensch, was ist das? Es hat da nun wenig mit Diätsünden zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass ich mein Vertrauen nicht auf Gott setze, dass ich keine Beziehung zu Jesus habe. Aber das ist für ihn hier überhaupt kein Problem. Denn er sagt, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fischen. Jesus hält kein Referat über die Schlechtigkeit und Fehler des Petrus. Ich weiß nicht, was in Petrus nun jetzt gerade vorgeht, welche Sünden ihm eingefallen sind und was man im Laufe des Lebens so ansammelt und was so noch im Inneren brodelt, in der Tiefe schwelt. Und wie das in der Tiefe, in der Tiefsee auch oft ist, da sammelt sich Morast, da sammeln sich Kadaver an, da ist es trüb. Aber Jesus fischt gerne im Trüben. Er fischt gerne dort, wo es dunkel ist, wo Dunkelheit ist, in der Tiefe, nämlich in der Tiefe, in den Abgründen meines Herzens. Dort will mich Jesus erreichen. Chrysostomus, ein Kirchenvater aus dem 4. Jahrhundert, hat einmal gesagt, ich fürchte nichts in meinem Leben, wirklich nichts, außer die Sünde. Das fürchte ich in meinem Leben. Ich weiß nicht, wie Sie Ihr Leben eingerichtet haben. Ich jedenfalls weiß um die Dinge, auch meine Frau, Dinge oder Fehler, und Schwächen, wo man sagt, das kann man nicht einfach ausschalten. Das ist einfach da und man muss damit umgehen lernen. Nur wie gehen wir mit unseren Sünden um? Bagatellen. Ist das eine Bagatelle? Verdrängen wir die Sünde? Oder wie machen Sie das? Die realistischste Beschreibung, was Sünde ist und wie man damit umgeht, die habe ich gefunden bei dem Apostel Paulus in Römer 7, was ich eigentlich jedem wärmstens empfehle, das einmal durchzulesen zu Hause und sich darüber Gedanken zu machen. Es ist erstmal ganz normal, dass wir uns als sündige Menschen erkennen im Lichte Jesu. Das sind wir alle von Natur aus. Wir haben Sünde in uns. Und der Schweizer Pfarrer Walter Lüthi hat einmal gesagt, ich habe gleichsam einen Einwohner, jemanden in Logis, die Sünde. Am Anfang ist sie wie ein Bettler, dann ist sie wie ein Gast und wird zum Tyrannen. Und am Ende spielt sie sich als Hausmeister auf und klappert mit dem Schlüsselbund. Also wenn man das will, ist Sünde wie ein Untermieter, der bei uns zu Hause ist und der sich immer wieder mal meldet, immer da ist. Obwohl der Herrschaftswechsel vollzogen ist, obwohl ich als Christ, und so schreibt das Paulus, als bekehrter Christ, erlebt er sich so, das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Und das Böse, was ich nicht will, Das tue ich. Das schreibt Paulus als bekehrter Christ. Und das, finde ich, ist eine sehr realistische Einschätzung über unser Dasein. Aber es muss nicht dabei bleiben, sondern der Apostel Paulus dankt schon, dass Gott in ihm wirkt. Und es ist für ihn ein großer Trost, dass wenn man auch nicht alle Sünde in seinem Leben besiegt oder besiegen kann, wir bleiben bis zum letzten Tag unseres Lebens Sünder. Nicht nach dem Motto, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das ist oftmals eine billige Ausrede. Aber selbst der Apostel Paulus, er konnte so viel ertragen. Verfolgung und Schiffbruch, alles hat Paulus um Christi willen ertragen. Aber wenn man nachliest in Römer 7, wie er förmlich abgeht, tief in seiner Seele, wie diese Spannung ihn zu schaffen macht, dass er eigentlich das Gute will und das Böse eigentlich nicht will. Und er distanziert sich förmlich davon. Und das wünschte ich mir auch für mein Leben. Im Lichte des Gesetzes Gottes erkenne ich meine eigene Sündhaftigkeit. Im Lichte Jesu erkenne ich, wer ich wirklich bin. Nämlich ein Mensch, der von Grund auf zu Gott keine Beziehung haben kann, weil die Sünde mich trennt. Und jetzt ist aber Christus für mich gestorben. Jetzt ist Neues geworden in meinem Leben. Und das weiß dieser Apostel Paulus auch. Und deswegen schwärmt er von dieser Liebe Christi, von dieser Liebe Gottes, die in Christus offenbar geworden ist. Liebe Gemeinde, einen Partner zu haben, einen Menschen an einer Seite, der einem nicht verändern will, sondern der uns liebt, so wie wir sind, das hat etwas. Und das hat etwas, wenn man das weiß, dann weiß man auch, dass man so nicht bleiben kann, sondern um der Liebe willen, um der Beziehung willen, will ich mich verändern. Und dazu brauche ich diese Kraft, den Geist Gottes, der in mir das bewirkt, dieses Wollen und das Vollbringen. Und liebe Gemeinde, wenn Sie eine Spannung in sich spüren zwischen der Fehlerhaftigkeit und Sünde und den Anspruch, so wie Gott sie haben will, wenn Sie diese Spannung spüren, dann sind Sie schon auf einem guten Weg. Dann sind Sie auf einem guten, heilsamen Weg, wo die Therapie Gottes nur Fortschritte machen kann. Es ist nicht entscheidend, die Bibel nennt übrigens diesen Prozess Heiligung. Es ist nicht entscheidend, wie weit wir auf der Stufe prozentual in der Heiligung kommen. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, wie Sie sich einschätzen würden auf einer Skala von 1 bis 10, ob Sie ein guter Mensch sind. Also, Sie müssen jetzt nicht antworten. Ich würde sagen, ich würde mich bei 7 einschätzen. Naja, ganz, also mehr, nee, das kann nicht sein. Aber viel weniger auch nicht, denn es gibt noch andere, die sind viel schlimmer wie ich. Ne? Und irgendwo braucht man so eine Einordnung, so eine Wertigkeit. Ich erlebe das auch bei mir. Manchmal ist man froh, dass andere schlimmer sind und dann steht man selber in einem besseren Licht. Das ist übrigens vor Gott uninteressant. Vor Gott zählt nur ich und du und die Beziehung. Und wenn das eine heute gilt, dass Jesus zu ihnen sagt, ich muss heute mit dir reden. Du hast mein Wort gehört. Ich möchte eine Beziehung mit dir. Und dann ist ein guter therapeutischer Rat, dann weiche Jesus nicht aus. Nimm die Vergebung, die Jesus dir bietet, an. Und das ist mit eines der schönsten Erlebnisse, die man haben kann, was befreit. Dass wir nicht mehr Sklaven der Sünde sind, das Sünde noch passieren kann. Denn Versuchungen sind immer da. Und wir werden nie frei davon. Dieser Untermieter, der wohnt ständig bei uns. aber ich muss nicht mehr. Ein junger Organist, der in der Schweiz lebt, hatte Familie aufgebaut, Kinder. Vom Job war er in einem Sägewerk beschäftigt, schon jahrelang. Und die Gemeinde war immer froh, wenn er da war, wenn er Orgel gespielt hatte. Denn der hatte Urst was drauf. Der konnte super Töne einwerfen, was die Gemeinde erfreut hat. Doch ab und zu, da fehlte dieser Organist. Er fehlte im Gottesdienst, da wurde die Orgel unbesetzt. Und man fragte sich, na nu, heute keine Orgel, was ist denn los, wo ist er denn? Aber was kaum einer wusste, dieser Organist hatte einen dunklen Trieb in seinem Leben. Wann immer es über ihn kam, dann musste er in der Nacht oder in den frühen Morgenstunden raus. Er holte sein Gewehr, was er vor seiner Frau versteckt hatte, damit sie das nicht mitkriegte, und musste in die Wälder und hat Tiere erschossen. Und dann braucht es auch nicht viele Worte, wie er dann wieder nach Hause kam, unausgeschlafen. Und es braucht nicht viele Worte, wie sich auch die Beziehung zu seiner Frau und zu seinen Kindern geäußert hat, wie er dann aggressiv wurde. Und man braucht auch nicht viele Worte, um zu sagen, wie er selber unter seiner Situation litt. Und wie er manchmal in den Nächten, wo er nicht schlafen konnte, unter der Bettdecke seine Hände verkeilt hat und hat gebetet, Herr, hilf, dass ich kann und nicht mehr muss. Und dann beschreibt dieser Organist selber nach einer gewissen Zeit, es war auf Arbeit, auf einem Holzstapel, als er seine Brotdose rausgeholt hat und seine Flasche aufgemacht hat und hat reingebissen. Und er beschreibt dieses Erlebnis so, er kann nicht sagen wie. Aber von dem Augenblick an war ihm klar, dass er kann und nicht mehr muss. Petrus wird in eine sinnstiftende Lebensführung gerufen. Er soll ab jetzt Menschen fischen. Übrigens, dieser Organist hat seitdem nicht mehr an der Kirche gefehlt. Die Gemeinde musste nicht mehr auf ihn verzichten. Er spielte zum Lob Gottes. Und es braucht auch keine Worte, wie sich die Ehe und das Verhältnis zu den Kindern wieder verändert hat. Eine sinnstiftende Lebensführung. Jesus sagt zu ihm, von nun an fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen, so steht hier. Also mit Menschen fangen, mit diesem Bild kann ich eigentlich nicht viel anfangen. Das ist mir so nach Nepper, Schlepper, Bauernfänger geht das. Aber hier steht das Wort im Griechischen Zoekro. Und Zoe heißt lebend, lebend, lebend fangen. Man kann auch sagen, dass Jesus sagt, werde du Menschenleben fangender. Und da klingt das schon ganz anders. Da klingt das wie Menschen retten vor dem Verlorensein, vor dem Morast, vor der Tiefe der Sünde, wo wir uns sudeln, wo das Wasser trüb ist und wo wir möglichst nicht ans Licht kommen wollen, wo wir das scheuen. Von nun an wirst du Menschen fischen, Menschen auffangen. Übrigens heißt Fischer, dieses Wort im Griechischen Aliais, meint eigentlich Besalzer. Fische wurden ja damals konserviert, sie wurden haltbar gemacht, brauchbar. Brauchbar, konserviert, man kann sagen, für das, was Jesus will, was Petrus machen soll. Menschen berufen und Menschen fit machen für die Ewigkeit. Bewahren vor dem Verlorensein. Und genau das ist die Intention, das, was einen sündigen Menschen ausmacht. Ein sündiger Mensch ist verloren. Ein Mensch, der selber seine Berufung nicht gefunden hat, der sein Ziel verfehlt hat. Und so wie das Kirchenvater Augustin einmal ausdrückt, ein Mensch, der in sich selbst gekrümmt ist, verkrümmt, keinen aufrechten Gang, sondern ja, ein schräger Vogel geworden ist, sagt man ja so schön, wo das Leben verkorkst ist. Und eigentümlicherweise hat Augustin dieses Bild entworfen, als er den Psalm 1 ausgelegt hat. Und wenn man den Psalm 1 liest, weiß man, dass der Weg des Gottlosen vergeht. Aber wer die Tora, das Gesetz Gottes studiert, wer Lust hat an dem Gesetz des Herrn und den Willen Gottes tut, der gleicht einem Baum gepflanzt an Wasserbächen. Er wird unter grünen Blättern Frucht bringen. Und der Wind wird die Spuren nicht verwehen. Dieses Bild hat Augustin vor Augen, wenn er diesen Menschen im Lichte Gottes sieht und einen sündigen Menschen, diesen krassen Gegensatz, der dort geschildert wird. Liebe Gemeinde, werden wir Menschen Besalzer? Werden wir Menschenleben Fangende? Beim letzten Gottesdienst, den ich gehalten habe, kam eine Frau in die Sakristei und sagte mir: Ach, wissen Sie, ich bete schon mein ganzes Leben lang für meinen Mann, dass er zum Glauben findet, aber der ist zu hart. Sein Herz ist zu hart, er ist so verbittert. Ich habe gebetet, ich habe schon so viel versucht, mir fehlt die Kraft. Ich kann es nicht, das kann nur Gott noch machen. Mein Herz aufbrechen. Liebe Gemeinde, ich wünsche Ihnen das von Herzen, dass Gott Ihr Herz erreicht. Dass Gott das aufbricht, wo wir uns ihm verweigern, wo ich sage, geh weg von mir. Jesus, geh weg von mir. Ja, das hätte ich auch manchmal drauf, wenn ich mich bei bestimmten Sünden ertappe. Jesus, geh weg von mir. Das passt jetzt nicht her. Und dann spüre ich dann auch diese Spannung. Aber noch viel schöner ist der Weg der Vergebung, Jesus wieder zu suchen. Denn er wartet schon. Fürchte dich nicht. Von nun an wirst du Menschen fangen. Liebe Gemeinde, das ist eine Geschichte, die mir Mut macht, die mir Hoffnung macht. Jesus gibt keinen Menschen auf, sondern er beauftragt mich immer wieder neu. Immer wieder neu in den Spuren, ihm zu folgen und ihm gehorsam zu sein. Ich wünsche Ihnen das von Herzen, dass Sie das auch erleben. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen.